Ja, Rassismus in den Medien ist facettenreich, wie Rassismus in der Gesellschaft insgesamt. Medien bilden ja einerseits Diskurse der Gesellschaft ab und auf der anderen Seite konstruieren sie diese auch natürlich ganz gewaltig mit, indem sie zum Beispiel immer auf bestimmte Fakten abzielen, bestimmte Aspekte auswählen. Und genau hierin liegt natürlich dann das große Potenzial, um rassistische Zuweisungen zu machen, indem man zum Beispiel bei einer bestimmten Gruppe von Menschen auf bestimmte Ereignisse verweist und andere weglässt. Das suggeriert dann so, als neigten die zu bestimmten Verhaltensweisen oder aber, dass man eben bei bestimmten Ereignissen, Straftaten beispielsweise, dann immer wieder nur bestimmte Gruppenmerkmale nennt von Tätern, die dann natürlich suggerieren, dass es in dieser Gruppe besonders verbreitet sei, was sich manchmal statistisch dann in der Form gar nicht nachweisen lässt.
Kann man sagen, also in welcher Mediengattung das besonders vorkommt oder gibt es da überhaupt Unterschiede zwischen Radio, Fernsehen, Print- und Online-Medien oder wie sehen Sie das?
Also da kann man wenig konkret bestimmten Mediengattungen zuweisen. Ist natürlich eingeschränkt im Radio, dass man jetzt nicht solche bildlichen Stereotypen-Verknüpfungen so leicht machen kann. Aber sprachlich ist das ja ebenso möglich, ja, dass man dann durch bestimmte Adjektive, bestimmte eben Aktualisierungen von Aussehen von Menschen dann natürlich Zusammenhänge suggerieren kann, die vielleicht für den Sachverhalt, um den es eigentlich geht, gar nicht relevant sind. Aber das Potenzial ist mit der Zunahme an Bild, an Möglichkeiten, Bild zu senden oder zu drucken, doch größer geworden. Also das trifft natürlich dann auf den Online-Bereich zu, aber auch eben in Magazinen und natürlich enorm im Fernsehen, wo man ja quasi immer gezwungen ist, auch irgendwelche bildlichen Darstellungen im Hintergrund laufen zu haben, während man vorne etwas bespricht. Und da ist es dann natürlich allein durch zum Beispiel die Auswahl von bestimmten Bildmotiven, Kopftuch tragenden Frauen oder schwarzen Menschen, dann natürlich möglich, bei bestimmten Themen zu suggerieren, dass es sich um diese Gruppe handelt.
Sie haben ja gerade von Stereotypen gesprochen, die die Medien immer wieder aufgreifen. Mir ist aufgefallen in letzter Zeit die Berichterstattung, besonders im Fernsehen, über die Zuwanderer aus Rumänien oder aus Bulgarien, dass sie sehr negativ dargestellt werden. Wie sehen Sie das? Ist ja der Rumäne und der Bulgare, sage ich mal, ist das so das neue Opfer der Medien oder was glauben Sie, wie wird das dargestellt in den Medien?
Ja, die Tendenz, dass man jetzt zunehmend die sogenannte Armutseinwanderung, wie der Innenminister das genannt hat, hier sieht man auch das Dilemma der Medien, dass dann oft solche unglücklichen Begriffe kolportiert werden, dass vermehrt diese Einwanderung aus dem Osten jetzt thematisiert wird, Bulgarien, Rumänien, Balkan, also das ist auffällig vor allen Dingen, weil wir eigentlich vor einiger Zeit vielleicht nicht systematisch, aber doch beobachtbar auch Berichterstattung hatten, die sehr mitfühlend war. Also im Sinne von, da kommen dann billige Arbeitskräfte, die werden ohne Absicherung irgendwo eingesetzt und ausgebeutet. Und inzwischen sind die aber ganz eindeutig zum Konkurrenten für hiesige Arbeitskräfte mutiert und werden in dieser Form verwendet. Und man hat sogar wieder so alte Metaphern, die wir schon Anfang der 1990er Jahre kritisieren mussten, wie von Fluten und Wellen von Einwanderern, also diese Metaphorik da, das überrollt uns, das ist eine Bedrohung, eine Gefahr. Und das Naheliegende, was solche Metaphern dann eben nahelegen, ist, dass sie suggerieren, man müsse sich ja dagegen wehren, praktisch gegen diese Menschen vorgehen. Und leider richtet sich dann die Empörung nicht gegen die Wirtschaftsstrukturen, die Menschen zwingt, ihre Heimat zu verlassen, sondern die Empörung richtet sich dann oftmals tatsächlich gegen einzelne Menschengruppen. Da kann man dann auch schon ein bisschen die Funktion dieses Rassismus erahnen und ergründen, dass nämlich hier Ressentiments und Ängste gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise projiziert werden auf Minderheiten, die natürlich, deren Ursachen natürlich ganz anders gelagert sind.
Bei einer solchen Berichterstattung, wo sehen Sie da die Gefahren?
Wir haben ja schon Erfahrungen gemacht. Also wir können uns erinnern an die Berichterstattung über die sogenannten Asylanten, Asylbewerber Anfang der 1990er Jahre, wo also riesige Angstkampagnen bis hin zu vollen Booten, die gleich zu sinken drohen, sprich wir durch die anderen, auf dem Spiegeltitel zum Beispiel 1991, also solche Kollektivsymboliken eingesetzt wurden und ganz massiv Angst geschürt haben. Und das ist letztendlich darin geendet, dass es Angriffe auf Asylbewerberheime gab, dass es die Mord- und Brandanschläge auf die Häuser von türkischstämmigen Mitbürgern gegeben hat und Tote gegeben hat. Und dann noch quasi als Antwort darauf eine Gesetzgebung, die Einwanderung und Zuwanderung erschwert hat und im Grunde genommen das Asylrecht in Deutschland ja fast abgeschafft hat über die sogenannte Drittstaatenregelung. Man hat eigentlich damit den Rassisten Recht gegeben und diese Art von Agitation belohnt. Und die Folge davon war ja ganz konkret der Brandanschlag auf das Haus in Solingen der Familie Gensch. Das ist ja wenige Tage nach dem Bundestagsbeschluss zur Abschaffung des Asylrechts passiert und hat ganz offensichtlich bestimmte junge Leute beflügelt, die sich durch den Diskurs angestachelt fühlten.
Wie erklären Sie sich den Rassismus in den Medien? Weil wenn man so Umfragen von Journalisten sieht, sehen sich ja die meisten eher links als rechts. Und dann kommt halt diese Berichterstattung mit den Metaphern und den Stereotypen. Wie können Sie sich das erklären?
Also erstmal liegt es natürlich daran, dass Rassismus kein rechtes Phänomen ist, sondern ein breites Phänomen, das wir überall in der Gesellschaft finden. Und zum anderen liegt es natürlich daran, dass Selbstbild und Fremdbild doch oftmals sehr weit auseinandergehen. Die Selbstreflexion ist natürlich sehr schwierig, gerade in Kreisen von Menschen, die ja sehr gut informiert sind und vielleicht besser informiert sind als andere, dann natürlich noch kritisch hinzugucken, wo habe ich denn meine Stereotypen, wo wähle ich Faktenstereotyp aus und bringe sie, wo glaube ich jetzt hier die Wahrheit sagen zu müssen, ob sie relevant ist für den Sachverhalt oder nicht, wo arbeite ich solchen Rassismen zu, eventuell ohne es vielleicht auch zu wollen. Also es gibt da natürlich unter Journalisten sehr kritische, selbstkritische Diskurse und auch sehr gutes Engagement einerseits. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass Journalisten auch und Redakteure natürlich auch Teil dieser Gesellschaft sind, die mit den entsprechenden Stereotypen aufgewachsen sind. Und diese Dinge zu reflektieren, sich stets selbst da in Frage zu stellen, das ist ja keine leichte Übung.
Es ist so, dass die meisten Menschen ihre Informationen aus den Medien beziehen. Und daher ist es auch, wie Sie gerade mit dem Beispiel gezeigt haben, sehr gefährlich. Was kann man denn dazu beitragen, dass so eine Berichterstattung ja nicht bekämpft wird, aber vielleicht, dass die Menschen da aufgeklärter sind und dass so eine Berichterstattung auch abnimmt und man auf diese Metaphern oder Stereotypen verzichtet?
Das gehört in die Journalistenausbildung natürlich. Und unsere Ansätze für rassismuskritische Ansätze im Journalismus, also als Fortbildungsmodule und so, werden da relativ wenig angefragt. Von Journalistenschulen gar nicht. Wenn, dann von Rassismusbüros, also Büros gegen Rassismus, solche Initiativen, die dann gesondert mit bestimmten Fördermitteln irgendetwas speziell für Journalisten anbieten oder so. Aber dass das systematisch zur journalistischen Ausbildung gehören würde, ist mir nicht bekannt. Wobei man da durchaus immer wieder Kritik, Blattkritik dahingehend betreibt, dass man sehr stark auf den Begriffen rumreitet. Das ist eine Sache, die ist natürlich schon ganz wichtig, aber das ist natürlich nur ein winziger Aspekt von dem Großen und Ganzen. Und so im Sinne von Medienverantwortung von der Macherseite, wir haben natürlich auch eine Medienverantwortung von Nutzerseite, weil alles können Journalisten auch nicht reparieren, was ja auch ungünstig teilweise vorgegeben wird. Aber da mehr Medienverantwortung von Macherseite, das ist ein großes Desiderat, ein großes Aktionsfeld auch weiterhin für die Zukunft und müsste eigentlich kontinuierlich bearbeitet und begleitet werden. Man kann immer wieder beobachten, dass manche Dinge dann selbstkritisch betrachtet werden. Also man hat erkannt, dass diese Zuweisung Ausländer irgendwie nicht unproblematisch ist, bestimmte Fakten besonders bei Ausländern dann zu thematisieren und zu problematisieren. Aber wenn ich jetzt den Begriff Ausländer durch Migrationshintergrund ersetze oder das N-Wort durch Schwarzer ersetze und die Darstellungen aber in den stereotypen Kontexten verbleibt, also weiterhin nur Problematisches zu berichten habe und nicht das Normale aus dieser Gruppe, dann bleibt es halt bei Stereotypen-Zuweisungen, egal welchen Begriff ich nehme.
Negativismus ist ja ein sehr wichtiger Nachrichtenfaktor, besonders auch in Deutschland. Deswegen wirkt es wahrscheinlich auch so, dass gerade aus diesen Gruppen dann nur negative Sachen kommen, weil man wirklich nur negative Berichterstattung hat und über Positives wird sehr wenig berichtet. Sehen Sie da irgendwie eine Ansatzmöglichkeit, das zu ändern? Oder glauben Sie, dass da die Strukturen in den Medien sehr festgefahren sind, dass man diesen Negativismus gar nicht wegkriegen kann?
Ja, ich glaube, dass wir diese Nachrichtenwertfaktoren da irgendwie nicht eliminieren können, weil es die Menschen weniger interessiert, wenn in China unser Kreis umfällt. Also ich sag mal so, die Banalitäten des Alltags. Aber da sind wir genau an der Schnittstelle, wo wir die Medienverantwortung auch des Mediennutzers sehen und wo wir uns zum Beispiel für eine systematische Medienbildung an Schulen einsetzen, die natürlich nicht das Klicken mit der Maus und das Surfen im Internet nur umfasst. Das muss viel, viel mehr sein. Und bei dieser Medienbildung geht es eben darum, die Menschen zu informieren, die Schüler von klein auf sozusagen jeden systematisch und es nicht dem Zufall zu überlassen, dass jeder erfährt, wie Medien funktionieren. Denn ich berichte Negatives ja aus der eigenen und aus der Fremden, in Anführungsstrichen, der anderen Community, ja. Und wir als Medienpublikum interpretieren das aber unterschiedlich. Wenn über Kindsmisshandlung aus unseren Kreisen berichtet wird, dann ist ganz klar, dass die Abweichung von der Norm hier berichtet wird. Alle Menschen empören sich. Ich solidarisiere mich mit den Empörten. Wir empfinden das als einen ganz normalen Vorgang. Wenn die gleichen Phänomene aus anderen Ländern oder anderen Gruppen berichtet wird, dann ist ein Reflex, der im Publikum meistens ein anderer, nämlich nicht der, dass man sagt, ah ja, da wird jetzt die Abweichung von der Norm berichtet, das ist die große Ausnahme dort, die Menschen dort sind empört, ich stelle mich jetzt emotional an deren Seite und solidarisiere mich. Sie merken schon, wenn ich das beschreibe, dass einem das vielleicht irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, weil der Reflex viel wahrscheinlicher ist, dass man das von außen betrachtet und so denkt, oh mein Gott, bei denen ist das so. Und dann so eine Art Verallgemeinerungsbug da einfügt, der natürlich der Situation und der nicht gerecht wird, obwohl die Berichterstattung nicht anders ist wie aus unserer eigenen Community auch. Da brauchen wir mehr Bewusstsein für diese Wahrnehmungsprozesse in allen Bereichen. Das entlastet jetzt nicht Journalismus an sich, da vielleicht verantwortlicher mit dem Material umzugehen, nicht ganz so stereotyp auszuwählen und nicht ganz immer wieder nur dieselben Facetten zu wiederholen, wo es ja auch noch viele tausend andere gibt, zum Beispiel aus verschiedenen Ländern. Aber ja, das Medienpublikum hat hier natürlich auch einen enormen Beitrag. Und um eine systematische Medienbildung an Schulen, gerade in einer Demokratie, in einem Land, wo wir auf die Reflexion von Meinungsbildungsprozessen angewiesen sind, dass wir das nicht haben, das ist wirklich ein großer Luxus.